Symbolen, diese Bilder, diese Anregung, die ich gegeben habe, dass man darüber diskutiert. Ich habe doch gar nicht die Meinung gepachtet. Ich habe doch einfach nur versucht zu provozieren, ein Gespräch in Gang zu bringen. Und das habe ich eigentlich ja, vermisst. Und ich bedauere es auch, dass eine größere Gesprächsrunde zum Thema Wallis oder wo man meinen Vortrag auf Belvedere hätte zum Anlass nehmen können, dass das nicht zustande gekommen ist. Ich würde gerne mich einer Gesprächsrunde stellen, nicht auf dieser Ebene von den Leuten, die mich angegriffen haben, das finde ich nicht so wichtig, sondern mit kompetenten Leuten aller Schattierungen, aller Bereiche, das hätte ich schon gerne gesehen.
Das ist eine Idee, die wir immer noch aufgreifen können. Ich meine, der Tourismus und das Wallis, das ist ja aktuell und ist nicht morgen vergessen. Sie haben vorhin gesagt, Sie hätten ein Gespräch in Gang bringen wollen. Fühlen Sie sich als Missionar?
Nein, überhaupt nicht. Aber wenn man ein bisschen meinen Lebenslauf kennt, wenn man ein bisschen nachdenkt, was eigentlich ein Theaterdirektor macht, wenn er 6 Jahre einem Theater vorsteht, dann ist das eigentlich ein Anreger. Ein großer Anreger, der immer Leute zusammenbringen muss, was riskieren muss, mit Leuten sich hinsetzen muss, für dieses Stück, für jenes Stück zum Experimentieren. So verstehe ich mich eigentlich, ja. Aber nicht als Missionar.
Ich möchte einen großen Sprung machen. Vorhin haben wir darüber diskutiert, den Leuten begegnen, mit den Leuten ins Gespräch kommen. Wie haben Sie persönlich das empfunden? Die Öffnung Deutschlands. Das ist, ich weiß, das ist ein Riesensprung, aber ich möchte wissen, wie sind Sie mit den Leuten ins Gespräch gekommen?
Wenn man in Deutschland lebt, dann hat man natürlich Kontakte zwischen Ost und West. Ich habe ja die DDR, ich habe in der DDR gelebt bis 1973 und ich habe sehr spät die DDR verlassen, also 1973 erst.
Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Sind Sie geflüchtet?
Ja. Das war die teuerste und kürzeste Reise meines Lebens. Ich bin im Kofferraum eines ostdeutschen Diplomatenautos über den Checkpoint Charlie nach dem Westen gekommen.
Und wie haben Sie den ostdeutschen Diplomaten so weit gebracht?
Das möchte ich nicht erzählen. und das hat mich aber, das war also aber von profimäßigen Leuten, das war richtig ein Menschenhandel zwischen Ost und West, der damals funktionierte. Die Reise hat 20 Minuten gedauert und hat mich 24.000 Westmark gekostet.
Die Minute 10.000?
So ungefähr, ja.
Nein, 1.000, jetzt habe ich über
10.000. Ich bin also sehr spät erst zurückgekommen, das heißt, meine Verwandtschaft hat also in Ostdeutschland gelebt, der ganze Freundesumkreis, und dann gibt diese Mauer darunter und dann trifft man sich da am 9. November auf der Bornholmer Brücke zwischen Ost und West. Ja, und da hat man eben geheult, ne? Einfach erstmal. Ja. Damals hat man die Probleme, die auf Deutschland zukommen, überhaupt nicht geahnt. Und wenn man heute in Berlin lebt, kann man sich gar nicht vorstellen, also wenn man hier vor allen Dingen diese schöne heile Welt im Wallis sieht, wie schwierig das ist. Ich bin nach 5 Wochen zurückgekommen, war am letzten Montag das erste Mal im Ostteil der Stadt. Man kommt eben, ich scheue nicht das Wort zu sagen, in eine dritte Welt. Es hat sich nichts verändert, es geht alles sehr langsam vor sich, die ganze Geschichte. Aber die Leute erwarten das. Sie sehen natürlich in West-Berlin die Schaufenster und sie erwarten, dass jetzt auch das vorangeht. Aber das wird ein langer Prozess sein in Deutschland, der mindestens eine Generation braucht.
Ist Deutschland überfordert?
Ich denke nicht, ich hoffe auch nicht, aber wir haben 40 Jahre getrennt gelebt und man muss jetzt versuchen, das menschlich zusammenzukriegen, das Ganze. Das Geld alleine ist das nicht. Die menschlichen Probleme sind das, ich merke es ja auch an Lohne, wie aggressiv man wird, wenn man in der Stadt fährt und diese stinkenden Trappis fahren und sowas alles. Aber da muss man sich wirklich bezwingen und vorsichtig sein und mit seinen Äußerungen ja, muss man...
Ging es doch zu schnell? Viele sagen jetzt im Nachhinein, das ging einfach zu schnell, wie die Deutschen sich vereint haben.
Nein, das war, ich finde, es ging viel zu langsam noch. Ich finde diese Entscheidung der jetzigen Bonner Regierung absolut richtig. Ich hätte es noch schneller gemacht. Weil die Leute im Osten wollten das. Wir hätten größere Probleme gekriegt, wir hätten vielleicht auch Blutvergießen gekriegt, wenn es zu langsam gegangen wäre. Die Luft war raus, die Mauer war weg und das ist, wäre ein Ausverkauf der DDR passiert, noch schneller, noch gravierender. Ich denke, das war die richtige Entscheidung, das zu machen, auch wenn die Probleme in Deutschland im Moment sehr groß sind, auch wenn wir im Moment für einen Liter Benzin eben fast 1,50 Euro bezahlen müssen. Aber dann muss Deutschland durch. Es geht uns ja im Prinzip nicht schlecht. Also jedem Einzelnen nicht schlecht. Ne? Ich denke aber, dass die Probleme in der DDR erst im Herbst dieses Jahres kommen, in der ehemaligen DDR, in den neuen Bundesländern, erst im Herbst kommen werden, wenn die Arbeitslosenzahlen nochmal enorm ansteigen. Das werden nicht nur gelegt werden.
Ja. Sie haben vorhin gesagt, Berlin ist voll, Berlin ist fast übervoll, die Östler kommen in den West. Was passiert, wenn es Berlin noch Bundeshauptstadt wird?
Berlin ist Bundeshauptstadt.
Berlin ist Bundeshauptstadt. Man hat noch nicht den Umzug vollzogen. Was macht man da, wenn die ganzen Parlamentarier, der ganze Stab kommt? Das sind ja zigtausend Leute, die auf Berlin zukommen werden, die suchen Wohnungen.
Ich denke, das ist ein Problem, was man klären kann und es ist im Moment große Diskussion. Und das finde ich sehr, die werden sehr sachlich und sehr öffentlich geführt. Könnte natürlich jetzt hingehen und neue Stadtviertel mit Hochhäusern hinbauen. Nein, das will man nicht. Man will sehr behutsam in den Fluchtlinien, in den Bauhöhen arbeiten und will den Kernbereich der Stadt so belassen, wie er ist. Berlin hat eine unwahrscheinliche Möglichkeit, sich auszudehnen ringsrum. Es gibt sehr viel Wasser, es gibt sehr viel Seen, es gibt sehr viel Agrarland, was nicht mehr genutzt wird. Ich denke, dass es da viele Möglichkeiten gibt, dem abzuhelfen. Und was die Dienstgebäude betrifft in Berlin, die Bundesregierung braucht, das ist alles im Prinzip vorhanden.
Leidet Berlin am meisten, leidet in Anführungszeichen unter der Wiedervereinigung? Ich kann mir vorstellen, in anderen westlichen Städten merkt man davon nicht so viel.
Das ist ja das große Problem, dass in dieser Stadt eben diese beiden Positionen unmittelbar zusammenprallen. Ne? Das ist eben wie Tag und Nacht. Und dadurch sind diese Gegensätze so groß und auch die Spannungen innerhalb der Stadt so groß. Das ist auch, ich denke, dass es wiederum günstig ist für die Bundesregierung, dieses zu erleben, hautnah für jeden Abgeordneten, für jeden Parlamentarier zu erleben, hautnah diese Probleme in diesen beiden Stadthälften.
Ja. Damit das Verständnis...
Damit das Verständnis größer ist, dass was getan wird für die Menschen, für ihre Probleme. Ja.
Unsere Uhr rückt gegen 9 Uhr. Wir haben einen Riesensprung gemacht. Vom Goms, vom Belvedere sind wir in Berlin bei der Mauer und die ist gefallen. Und vielleicht sind heute Abend auch einige Schranken gefallen zwischen dem Peter Hahn und einigen Leuten, die ihn vielleicht nicht oder falsch verstanden haben. Als Abschluss möchte ich Ihnen etwas schenken, ein Bouquet Alpenrosen.
Alpenrosen, sie da, sie denn. Alpenrosen. Also ich kann nur nicht sehen, Radio Rock, da bringe ich Nachrichten. Das Wetter, es blitzt und donnert links und rechts, aber nur gerade Regen ziehen, die ist nicht vielleicht in so einem anderen Ort im Oberwallis. Temperaturen liegen um die 23 Grad am Mikrofon der Patrick Rohr. Zur Situation in der UdSSR. Feiern zum Ende des Staatsstreiches. Moskau hat mit einem großen Feuerwerk das Ende des Staatsstreiches gefeiert. Zehntausende Menschen sind zur Feier des Tages zum Roten Platz in Moskau gezogen. In Sprechhören und auf Transparenten machten sie aber klar, für sie ist nicht Gorbatschow der Mann, dem sie als Führer auf dem Weg zur Demokratie vertrauen. Ihr Held des Tages ist Boris Jelzin. Zehntausende riefen immer wieder Jelzin, Jelzin. Bei der feiernden Menge wurden auch Rufe nach dem Rücktritt von Präsident Michail Gorbatschow laut. Litauen und Lettland verbieten KP. Litauens Parlament hat die Kommunistische Partei der Republik verboten. Das Parteieigentum werde von der Republik konfisziert. Als Grund nannte das Parlament, die KP versuche mit Gewalt, die Unabhängigkeit Litauens zu verhindern. Auch das lettische Parlament in Riga hat die KP verboten. Die Regierung gab bekannt, nach dem lettischen KP-Chef Alfred Rubiks werde gefahndet. Weiter hat die Regierung Estlands 35 Staaten schriftlich gebeten, ihr Land diplomatisch voll anzuerkennen. Schweden hat die Anerkennung der drei Balkanstaaten zugesagt, wenn die sowjetischen Truppen in den drei Ländern abgezogen sind. Kasachischer Präsident verlässt ZK der Partei. Der kasachische Präsident Nursultan Nazarbayev ist heute aus dem Politbüro und dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion KPDSU ausgetreten, meldete die russische Informationsagentur RIA. Den Angaben zufolge begründete er seinen Rücktritt damit, dass das Zentralkomitee ZK die Führer des Staatsstreiches unterstützt habe. Nazarbayev wolle in der Partei bleiben. Gorbatschow hebt verfassungswidrige Maßnahmen auf. Der sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow hat heute alle während des Staatsstreiches verhängten verfassungswidrigen Maßnahmen aufgehoben, meldete die amtliche Nachrichtenagentur TASS. Die Maßnahmen des sogenannten Staatskomitees für den Ausnahmezustand verfolgten das Ziel, ein diktatorisches Regime zu errichten und das Land vom Weg der demokratischen Umgestaltung abzubringen, zitierte TASS aus dem Erlass. Den Angaben zufolge verlieren alle am Putsch Beteiligten ihre Ämter und werden strafrechtlich verfolgt. Pawlow vom Amt entbunden. Der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow hat seinen Premierminister Valentin Pawlow per Dekret von seinen Amtspflichten entbunden. Dies sei im Zusammenhang mit den strafrechtlichen Ermittlungen nach dem gescheiterten Staatsstreich in der UdSSR geschehen, meldete die amtliche sowjetische Nachrichtenagentur TASS heute. Diese Entscheidung werde nach dem obersten Sowjet der UdSSR vorgelegt. Gorbatschow benannte noch keinen Nachfolger für Pawlow. Gorbatschow soll nach Brüssel eingeladen werden. Belgien hat vorgeschlagen, den sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow nach Brüssel einzuladen. Der Besuch Gorbatschows bei der Europäischen Gemeinschaft und der belgischen Regierung wäre sehr wünschenswert, um über neue Formen der Zusammenarbeit mit der Sowjetunion zu sprechen, erklärte der belgische Außenminister Mark Haskins heute in der belgischen Hauptstadt. Die Gemeinschaft sollte prüfen, wie die wirtschaftliche Zusammenarbeit im Lichte der fortlaufenden Reformen quantitativ und qualitativ verbessert werden kann. Botschaft von Gorbatschow an Felber. Der sowjetische Geschäftsträger in Bern, Wladimir Efimov, hat Bundesrat René Felber eine Botschaft von Präsident Michail Gorbatschow überbracht. Die institutionelle Ordnung in der Sowjetunion sei wiederhergestellt und die letzten Armeeangehörigen würden die Hauptstadt Moskau in der Nacht auf Freitag verlassen. Dies zitierte EDA-Pressesprecher Marco Cameroni aus dem Inhalt der Botschaft. Zudem forderte Gorbatschow, die wirtschaftlichen Beziehungen nicht abreißen zu lassen. Laut Cameroni hat Felber in einer Mitteilung an Gorbatschow seine Befriedigung und seine Erleichterung über das Ende des Putsches Ausdruck gegeben. Und noch eine Meldung aus der Region. Brieger Jugendtreffpunkt nach Brand 6 Monate geschlossen. Das Brieger Restaurant Napoleon, das in der Nacht auf gestern abbrannte, bleibt voraussichtlich ein halbes Jahr geschlossen. Nach Auskunft von Inhaber Stefan Oberholzer ist der Brandschaden weit größer ausgefallen als ursprünglich angenommen. Als Brandursache konnte ein defekter Transformator in den Licht- und Musikanlagen des beliebten Brigadier-Treffpunktes ausgemacht werden. Brandstiftung wird demnach nur Gradgrenze auf 3800 Meter sinkend. In den Bergen mäßiger Südwestwind, in den nördlichen Alpentälern Föhntendenz, in Gewitternähe Böen. West- und Nordwestschweiz sowie Wallis anfangs noch ziemlich sonnig, gegen Abend einzelne Gewitter. Morgen teilweise sonnig, jedoch noch einige Regenschauer oder Gewitter. Und die Wetteraussichten für Samstag und Sonntag in der ganzen Schweiz wieder Übergang zu vorwiegend sonnigem und sehr warmem Wetter. Im Osten zu Beginn noch Wolkenfelder und vor allem am Samstag in den Alpen leicht gewitterhaft. Ja, mit den vielen Meldungen aus der Sowjetunion ist mittlerweile bereits knapp 8 Minuten ab der 9 geworden. Während der vergangenen Stunde hat ihr unser Rottergast gehört, Christine Gerbschen, im Gespräch mit dem deutschen Journalisten Peter Hahn. Der Peter Hahn hat hier einige Wellen geworfen vom Oberwallis. Christine Gerbschen hat im Verlauf vom Rottergast gesagt, dass ihr Gelegenheit habt, die Schatzleute auf das Nummer 46 71 81, falls ihr Fragen habt an Peter Hahn. Der Peter Hahn wird jetzt im Verlauf vom heutigen Abendsitz, also jetzt nach der 9, Viertelmine ungefähr, eine Frage noch gerne beantworten. Wenn noch jemand Fragen hat, wir nehmen uns zwei Telefon gegen 46 71 81.
What else can I do?
12 Minuten nach den Einreise im Obersitz auf Radio Rutto. Wir haben es davor angetehnt und versprochen, ihr könnt uns anrufen auf das Telefonnummer 46 71 81, wenn ihr Fragen oder Bemerkungen habt zu unserem Ruttenwast zum Peter Hahn. Ein Herr Pfannater aus Brieg hat angerufen und jetzt wächst er wieder auf Hochdeutsch, dass der Peter Hahn ein bisschen versteht. Ob es Ihnen bewusst ist, ist, dass Sie sich in Widersprüchen äußern. Zum Beispiel sagen Sie, die Furka-Bahnstrecke sei etwas Positives, auf der anderen Seite belächeln Sie die Macher als Bubenträumer.
Erstmal bin ich ganz gut, dass ich finde ich das ganz gut, dass ich widersprüchlich bin. Das ist einfach menschlich. Aber ich denke nicht, ich finde das, was, ich habe das vorhin gesagt, was dieser Verein gemacht hat, diese Bergstrecke gerettet hat, ist nicht hoch genug anzurechnen. Wie es aber im Moment betrieben wird, das kann man so als Hobby machen, wenn kein Betrieb da ist. Aber wenn man diesen Bergbahnbetrieb aufnehmen will, dort Menschen befördern will, denen auch die Sicherheit garantieren will, dann muss dieses Unternehmen professionell in allen Richtungen geführt werden. Und das sehe ich im Moment bei der Organisation und wie ich mir habe sagen lassen, auch bei dieser Zerstrittenheit zwischen den verschiedenen Gruppierungen sehe ich das nicht. Da sehe ich doch, dass da ein Bahnmanagement heran muss.
Sie haben auch gesagt, Sie wollen nicht provozieren und wollen, nein, Sie wollen provozieren, aber nicht missionieren. Ist das, das wird als Widerspruch aufgefasst?
Ja, ich denke, missionieren, das steht mir überhaupt nicht an. Das muss man irgendwelchen anderen Leuten überlassen, die zum Beispiel auch Leitartikel diverse gegen mich losgelassen haben. Ich möchte, provozieren ist ein starkes Wort, aber ich denke, dass ich mit meinen kritischen Anmerkungen doch Gemüter bewege, und das will ich auch, und dass die Leute sich zum Gespräch zusammensetzen und über diese Heimat einfach nachdenken.
Und noch ein weiterer Widerspruch ist Herrn Pfannater aufgefallen, nämlich mit der Macht, dass Sie einerseits tatsächlich Macht in einem gewissen Sinn haben und auf der anderen Seite keine Macht ausüben wollen.
Ich denke, dass wirklich diese Macht eines solchen Artikels oder eines solchen Vortrages, dass man das überschätzt. Ich empfinde das nicht so. Vielleicht schätzt das mancher Tourismusmann hier und anderswo so ein oder mancher Kurdirektor, dass ich vielleicht wichtig bin. Nein, das ist nur mein Stil. Ich habe mit den meisten Kurdirektoren oder Tourismusmanagern ein sehr freundschaftliches, ein kritisches Verhältnis, wo es um die Sache geht, um die Verbesserung der Angebote, der Landschaft, der Heimat. Und ich sehe das einfach nicht so.
Eine Frau Joost hat angerufen und sie lässt fragen, was Sie dazu sagen, dass Namen von Menschen, so wie der Ihre, missbraucht werden, um in einer Zeitung Schlagzeilen zu machen.
Das war jetzt ja das, was mich so sehr geärgert hat, dass mir das passiert ist am Montag in den beiden Artikeln, in den beiden Leitartikeln im Walliser Boden von Pius Rieder und Alois Grichting. Ich finde, diese Leitartikel, erstmal sind wir Kollegen, dass diese Leitartikel unter der Gürtellinie sind.
Also das Gleiche wird von Ihnen auch behauptet.
Ja, okay, aber dass man also mit dem Namen zum Beispiel Wortspielereien macht und da fette Überschriften macht mit Haaren aus dem Korb und Krähen, das ist ein Stil, der mir fremd ist. Das würde ich einfach nicht benutzen, diese Mittel. Und was ich die Unverschämtheit, die ich eben fand, in den beiden Leitartikeln, wie der Walliser Bote in dieser Montagsausgabe seine Leserschaft für dumm verkaufen wollte. Es wurde nicht ein Zitat aus meinem Vortrag gebracht, und Herr Grichting hat sich ja auch noch vergaloppiert mit, also diese Fitness von dem Herrn, den ich da angeblich angegriffen habe, was überhaupt gar nicht meine Absicht war, da vollbackig und vollmundig. Ich habe vollmundig gesprochen, das heißt, ich habe das mehr auf den Wortschwall, auf die Redegewandtheit bezogen und nicht auf den Gesundheitszustand eines fitten Politikers. Diese Geschichten fand ich traurig und ich bin glücklich darüber, dass so viele Walliser letzten Endes gefordert haben, den Vortrag komplett abzudrucken. Dafür danke ich auch dem Walliser Boten, weil das ist einfach eine Pflicht eines Journalisten, den Zuschauer, dann auch den Zuhörer oder Leser zu informieren, umfassend, was ist da passiert.
Also um auf die Frage von Frau Joost zurückzukommen, Sie würden das nicht machen?
Nein.
Dann war noch eine Frage, ob Sie dem Wallis auch eine positive Seite abgewinnen können.
Ich denke so, sonst wäre ich seit Jahren nicht so oft hier im Wallis. Ich mag dieses Stück Land, bin gerne hier. Ich mag die Gegensätzlichkeiten in diesem Land zwischen unten und oben. Sind in jeder Stufe, die die Rhone da geschaffen hat, kommen andere Landschaftsformen hervor, immer wieder neue Ausblicke in jeder Ecke herum, die man fährt. Ich mag die Mentalität dieser Leute. Ich glaube, dass ich hier einige Freunde habe. Und was schön war bisher, ich war ziemlich immer bei meinen Reisen, war es anonym hier. Das hat sich vielleicht jetzt durch diesen Rummel etwas geändert. Wenn ich also in Zukunft ins Wallis komme und über das Wallis schreiben will, werden die Leute vielleicht misstrauischer sein oder vorsichtiger sein. Das wird die Arbeit sicher erschweren. Aber ich möchte wieder ins Wallis kommen, sowohl als Urlauber wie als Journalist. Ich habe irgendwann mal geschrieben, das haben Sie vorhin beanstandet, dass ich geschrieben habe, ich kenne das Wallis, und dann selbst in Frage gestellt habe, aber kenne ich das Wallis wirklich? Ich kenne eben einfach nur Teile des Wallis immer nur, für die ich mich dann ganz konkret und intensiv interessiere. Aber das Wallis in seiner Gesamtheit, das würde ich entschieden bestreiten, dass ich das kenne.
Also wenn Sie wiederkommen, dann können wir ja vielleicht mal eine Gesprächsrunde organisieren und auf die Beine stellen, wo wir mit verschiedenen Leuten über das Wallis und den Tourismus und Kultur und was für was noch alles diskutieren könnten.
Wenn das politische und gesellschaftliche Spektrum, also von rechts nach links in so einer Diskussionsrunde gewahrt ist, ausgewogen ist, dann bin ich dazu gern bereit.
Wäre schön, Sie wieder mal bei uns begrüßen zu können. Wir von Radio Rote, wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie die weite Reise auf sich genommen haben und heute Abend zu Gast waren.
Die Hände längst verstummt, neben mir das Kissen wieder leer. Ich kann sie nicht halten, denn wenn die Nacht sie ruht, reiht sie sich herum im Häuser mehr. Ein paar Straßen weiter wohnt mein Konkurrent, neulich hab ich sie mit ihm gesehen. Feuer in den Augen, schön und stolz und stark. Wer ihn kennt, der kann sie gut verstehen. Sie macht, was sie will, und ich stell keine Fragen. Ich weiß, ohne sie wäre alles halb so schön. Ich weiß, es gibt so viele,